Matthäus 9. Wir beginnen unser Bibelstudium heute, oder eigentlich ist das ganze Bibelstudium heute, über zwei weitere messianische Heilungswunder. In Jesaja 35, Vers 4 gab es folgende Verheißung: Gott selbst kommt und wird euch retten. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und jauchzen die Zunge des Stummen. Das war so ein Lichtblick, so eine Vorschau im Buch Jesaja auf das messianische Zeitalter, das Kommen des Messias. Augen der Blinden werden aufgetan, die Ohren der Tauben geöffnet. Und davon lesen wir heute. Matthäus 9, Vers 27. Und als Jesus von dort weiterging, folgten ihm zwei Blinde, die schrien und sprachen: Erbarme dich unser Sohn Davids. Blindheit war damals viel weiter verbreitet als bei uns heute. Zumindest gewinnt man den Eindruck, wenn wir die Evangelien lesen. Ich glaube, es gibt so um die 6 Menschen, von denen berichtet wird, dass Jesus sie geheilt hat. Also im Verhältnis relativ viel blinde Menschen, die Jesus heilt. Und wir können das nachvollziehen, die hatten damals keine Brillen. Es gab damals keine Augenärzte, keine Kontaktlinsen, keine OPs. Wenn es das alles nicht gäbe, wären wahrscheinlich viel mehr Menschen praktisch blind, auch heute, in unserer Zeit. Und so haben wir zwei Blinde und wir sehen, dass sie eigentlich sehr, wie soll man sagen, penetrant ist das falsche Wort, ne? Aber sie sind beharrlich, vielleicht ist das das richtige Wort. Sie bleiben an Jesus dran, sie rufen nach ihm, sie gehen ihm nach. Als sie in das Haus kamen, sind sie mit ihm reingegangen, vielleicht das Haus von Simon Petrus in Kapernaum. Und sie rufen zu Jesus: Sohn Davids. Das war ein messianischer Titel aus dem Alten Testament. War verheißen, dass der Messias, der verheißene Retter und König, ein Nachkomme von David sein soll, von König David, dem größten König, den Israel hatte. Deswegen Sohn Davids. Und ich finde das interessant, obwohl die Augen dieser beiden Menschen blind waren, haben sie geistlich viel klarer gesehen als so viele andere. Sie haben anerkannt, wer Jesus ist und erkannt, dass er der Messias ist. Und sie haben es geglaubt, sie kommen voll Glauben und rufen aus zu ihm: Erbarme dich unser Sohn Davids. Du bist der Messias, Jesus. Das ist über dich prophezeit, dass du Blinden die Augen öffnen wirst. Und hier kommen wir mit unserer Blindheit. Hab Erbarmen. Als er aber in das Haus gekommen war, traten die Blinden zu ihm und Jesus spricht zu ihnen: Glaubt ihr, dass ich dies tun kann? Sie sagten zu ihm: Ja, Herr. Sie kamen im Glauben. Und dann rührte er ihre Augen an und sprach: Euch geschehe nach eurem Glauben. Physische Blindheit ist ein gutes Bild, auch für geistliche Blindheit. Menschen, die in der Finsternis leben, die ohne Gott leben, die nicht neu geboren sind durch den Geist Gottes. Und ich denke, wir haben ja auch ein schönes Bild, wie rettender Glaube aussieht, wie Menschen gerettet werden können. Das Erste, was wir sehen an diesen beiden Männern, sie kommen zu Jesus. Und nur er ist der Weg zu Gott. Nur er ist der, der uns geistliches Leben geben kann. Jesus hat in Johannes 14 gesagt: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Also wenn du gerettet werden willst, in Gemeinschaft mit Gott kommen willst, dann musst du zu Jesus und zu ihm allein kommen. Zweitens, sie kamen demütig. Sie rufen aus, hab Erbarmen mit uns, Sohn Davids. Sie haben nicht gesagt, wir haben es verdient, wir waren so gute Menschen oder wir haben so sehr gelitten als Blinde, wir sind brav in die Synagoge gegangen, in den Gottesdienst, wir haben gebetet. Jesus, wir haben es verdient. Nee, wir rufen sich auf Barmherzigkeit allein. Gnade, unverdiente Gunst. Sie kommen nicht voll Stolz, ich habe es verdient, sondern sie kommen zu Jesus allein, nur wegen dir, nicht wegen mir. Haben wir schon in der Bergpredigt gelesen, gell? Kapitel 5, Vers 3. Glücklich in ihrer Seele sind die Armen im Geiste, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Und dann als Drittes sehen wir, sie hatten Glauben. Glauben ist der Schlüssel für uns, der die Tür aufschließt. Jesus ist die Tür, Glaube ist der Schlüssel. Jesus ist die Grundlage für unsere Rettung. Glaube ist die offene Hand sozusagen auf unserer Seite. Glaube ist, wie wir es annehmen, wie es für uns persönlich wirksam wird. Ein Medikament, was du nicht einnimmst, bringt dir nichts. So bringt dir das, was Jesus für dich getan hat, was er potenziell für jeden Menschen getan hat, was potenziell jeden Menschen retten kann, bringt dir persönlich nichts, wenn du es nicht einnimmst, annimmst. Wie sieht rettender Glaube aus? Erster Punkt ist, er ist persönlich. In Römer 10, Verse 9 und 10, da steht, wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennen und in deinem Herzen glauben wirst, es ist persönlich, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hast, du errettet werden wirst. Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Johannes 1, Vers 12, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen, Name steht für die Person, an seinen Namen glauben. Also es ist persönlich auf beiden Seiten. Es ist dein persönlicher Glaube an ihn persönlich. Es geht um eine persönliche Person, Jesus, um das, was er für dich getan hat durch das perfekte Leben, das er für dich gelebt hat. Gott, der Mensch geworden ist, ein perfektes Leben gelebt hat, das du nicht leben kannst, ein sündenloses, am Kreuz deinen Platz eingenommen hat, den Platz des Verbrechers, deine Schulter bezahlt hat und gesühnt hat, auferstanden ist. Und auf dieser Grundlage bietet er dir ewiges Leben in Gemeinschaft mit Gott an. Und wie gesagt, wir nehmen es an durch Glauben. Es ist was Persönliches, es geht um eine Glaubensbeziehung. Glauben ist nichts Religiöses. Glauben ist nicht irgendwie nur so ein Glaubensbekenntnis. Es ist persönlich. Glaube beruht nicht auf irgendeinem Katechismus, dass du irgendwelche Glaubenssätze runterleiern kannst oder nachsprechen kannst. Nee, Glaube beruht auf einer Person, auf Jesus, auf einer Beziehung mit ihm. Glaube ist keine Zugehörigkeit zu einer Organisation, es ist die Zugehörigkeit zu einer Person, Jesus. Glaube ist auch nicht nur was rein Intellektuelles, dass Jesus gelebt hat oder selbst, wie gesagt, ein Glaubensbekenntnis nachzuplappern. Das habe ich 18 Jahre lang jeden Sonntag getan, ohne irgendwie drüber nachzudenken, was ich da überhaupt sage und was es mit meinem Leben zu tun hat. verwende oft dieses Beispiel von einem Menschen in Seenot, der gerade am Absaufen ist, und dann wirft ihm jemand einen Rettungsring zu. Diesem Ertrinkenden hilft in dem Moment nicht zu sagen, ich glaube an Rettungsringe, dass es Rettungsringe gibt. Das wird ihn nicht retten. Nicht mal, wenn er sagt, ich glaube, dass die, die den Ring ergreifen, gerettet werden. Das wird ihn auch noch nicht retten. Nee, er muss es persönlich ergreifen. Das wird ihn retten. Also nicht nur intellektuell irgendwo ein Bekenntnis. Seht hier das in dieser Stelle, die ich gelesen habe, in Johannes aufnehmen, parallel ist mit Glauben. Hans-Peter Reuer hat diesen Glauben Aspirin-Glauben genannt mal. Das ist gut. Na, wenn wir sagen, ich glaube an Aspirin, dann sage ich nicht, ich glaube, dass es ein Medikament namens Aspirin gibt. Ich sage eigentlich, ich glaube an die Wirkung dieses Medikaments. Und deswegen nehme ich es ein, deswegen nehme ich es auf in mich. Und so ist es mit Jesus. Aspirin-Glaube ist es. Nicht nur intellektueller Glaube. Ich glaube an die Wirkung von dem, was du für mich getan hast, Jesus. Ich glaube, dass du der bist, der du behauptet hast zu sein. Ich glaube, dass es gilt, was du getan hast am Kreuz für mich. Und ich nehme dich an. Ich lade dich ein in mein Leben. Ich nehme dich auf. Also ein persönliches Anvertrauen an Jesus. Er ist das Medikament, wenn wir so sagen wollen, das die Beziehung mit Gott heilt. Johannes 3, Vers 36. Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Sehen wir einen zweiten Aspekt von Glauben. Glaube ist nicht nur persönlich, Glaube hat was mit Gehorchen zu tun. Wer an den Sohn glaubt, wer dem Sohn nicht gehorcht, heißt es da, also wieder Glauben parallel mit Gehorchen. Also hier geht es um die Herrschaftsfrage, wer das Sagen hat in deinem Leben. Und wenn du glaubst, dass Jesus Gott ist, dass er der Messias ist, dass er der Herr ist, dann wirst du ihm gehorchen. Zumindest ihm gehorchen wollen. Ich meine, wir werden wahrscheinlich nie völlig perfekt sein, aber wenn das nicht dein Herz ist, dann ist dein Glaube noch nicht richtig. Jesus sucht Nachfolger, Jünger. Jesus sucht keine Namenschristen. Daran ist er überhaupt nicht interessiert. Irgendwo Leute, die das Glaubensbekenntnis runterrattern und dann bei der Kirche rausgehen und dann gerade tun und lassen, was sie wollen. Das ist kein Jünger. Ein Jünger ist einer, der sich selbst verleugnet, um ihm zu folgen, hat uns Jesus gelehrt. Tut Buße und glaubt an das Evangelium, war seine erste Predigt. Also Umkehr von deinem Weg auf seinen Weg, von deinem eigenen Leben zu ihm, zu seinem Leben. Und Jesus stellt immer die Herrschaftsfrage. Bist du bereit dazu? Das ist ein wichtiger Punkt. Rettender Glaube ist auch immer ein gehorsamer Glaube. Also wir reden ja nicht umsonst davon, dass wir Jesus als unseren Herrn und Erlöser annehmen. Beides gehört zusammen. Ich trete meine Herrschaft an ihn ab. Mein Programm ist ab meiner Bekehrung nicht mehr Selbstverwirklichung, sondern Jesus-Verwirklichung, ihn sichtbar zu machen, ihn auszudrücken oder vielleicht besser gesagt, dass er sich durch mich ausdrücken kann. Und wenn du so glaubst, darfst du wissen, dass du gerettet bist. Johannes 6, Vers 47. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer glaubt, hat ewiges Leben. Nicht erst irgendwann, wenn du stirbst. Nee, das beginnt schon hier und jetzt. Wenn du dich zu Jesus bekehrt hast, dann hast du ewiges Leben. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Bernhard, 1. Johannes 5, zitiert. Dies habe ich euch geschrieben, dass ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Und dritter Aspekt von Glauben ist Buße, und Glaube ist eine andauernde Herzenshaltung. Es ist ein Lebensstil. Also nicht ein Glaube mal kurzfristig, sondern es ist ein Lebensstil. Und das sehen wir bei diesen Blinden, die blieben an Jesus dran. Die liefen Jesus nach. Da war eine Beharrlichkeit in ihrem Glauben. Und das hat uns Jesus gelehrt. In Johannes 15, Vers 5 hat er gesagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wer in mir bleibt. Und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Kolosser 1, Vers 21, und euch, die ihr einst entfremdet und Feinde wart, nach der Gesinnung in den bösen Werken, hat er nun versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unsträflich vor sich hinzustellen, sofern ihr im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums. Hebräer 3, Vers 14, wir sind Teilhaber des Christus geworden, wenn wir die anfängliche Zuversicht bis zum Ende standhaft festhalten. Also echter rettender Glaube ist ein beständiger Glaube. Glaube lässt sich nicht so gut in einem Foto einfangen, in einer Momentaufnahme. Jemand geht nach vorne, spricht ein Bekehrungsgebet. Oder vielmehr ist auch eine Momentaufnahme einer, der auf die Schnauze fällt. Nee, Glaube wird besser durch ein Video dokumentiert. Und wir werden später nicht aufgrund von einer Momentaufnahme gerichtet werden, sondern Jesus lehrt uns, dass unser ganzes Leben beurteilen wird. Und ein rettender, ein wahrer Glaube ist ein lebensverändernder Glaube. Wenn sich dein Leben nicht verändert hat, seitdem du dich bekehrt hast, dann ist dir irgendwas faul. Dann hast du da nicht wirklich volle Sache gemacht. Hebräer 12, Vers 1, deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettkampf, indem wir hinschauen auf Jesus. Das ist unser Fokus. Den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Denn betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet und in euren Seelen ermattet. Also Ausdauer, dranbleiben, ausharren. Das ist ein großes Thema in der Bibel. Großes Thema für jeden persönlich, an Jesus dran zu bleiben, aber auch ein Thema für uns als Gemeinde. Beständigkeit. Das sehen wir an der ersten Gemeinde, die waren beharrlich an Jesus dran. Wir können fast sagen, die waren stur Jesus zentriert. Die hatten einen Tunnelblick. Und manchmal können wir vor lauter Projekten und Programmen und Zielen und Visionen die Person, um die sich alles dreht, Jesus aus den Augen verlieren. In der Apostelgeschichte 2 lesen wir von dieser Beharrlichkeit der ersten Christen. Apostelgeschichte 2, Vers 42, hat man lange Zeit auf unserem Gemeindebrief drauf als Leitvers. Die ersten Christen verharrten in Jesus und in dem, was er aufgetragen hat. Da steht, sie verharrten aber in der Lehre der Apostel, was ist das hier, in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Täglich verharrten sie einmütig im Tempel und brachen zu Hause das Brot, nahmen Speise mit Jubel und Schlichtheit des Herzens, lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet werden sollten. Ich mag das, das klingt nach einer ziemlich simplen Gemeindephilosophie. Lass uns nicht komplizierter werden als das. Tunnelblick auf Jesus. Wenn wir Jesus im Fokus haben, dann ist alles gut. Dann wird er unsere Herzen erwärmen und uns begeistern. Es gibt keinen lieberen, besseren, treueren, schöneren, gütigeren, gerechteren als ihn. Wenn wir nur ihn betrachten, wird er unser Herz berühren. Wenn wir ihn betrachten, dann wird er uns dirigieren als Haupt des Gemeindeleibes. Dann wird er uns sein Herz geben füreinander und sein Herz für die Verlorenen und sein Herz für die nächste Generation und für die Armen und so weiter. Jesus im Zentrum. Mein Job als Pastor, unser Job als Ältester ist nicht, euch irgendeine Vision reinzudrücken oder euch in irgendeine Vision reinzudrücken, die wir so haben oder in irgendeinen Dienst reinzudrücken oder in ein Programm reinzudrücken. Nee, unser Job ist, Jesus groß zu machen. Und euer Job, ich meine, unser aller Job ist, dann auf ihn zu schauen und auf ihn zu hören. Und dann wird er seinen Leib dirigieren und er wird Berufungen schenken. Er ist das Haupt des Leibes. Wir sind seine Gemeinde. Und das nimmt allen Stress von mir. Wir sind seine Gemeinde, nicht meine Gemeinde oder dem Bernd seine Gemeinde oder dem Manfred seine Gemeinde oder dem Markus seine Gemeinde. Es ist seine Gemeinde. Und er ist der gute Hirte. Er hat sein Leben gegeben für uns, für die Braut. Er ist ein guter Bräutigam und er möchte uns leiten und führen. Also Zusammenfassung, Jesus-zentrierter, persönlicher, gehorsamer, beständiger Glaube. Und wir sehen hier in der Geschichte auch, Glaube macht den Unterschied. Vers 29 haben wir gelesen, oder ich gehe nochmal zurück, Vers 28, glaubt ihr, dass ich dies tun kann? Und sie sagen zu ihm, ja, Herr. Dann rührte er ihre Augen an und sprach, euch geschehe nach eurem Glauben. Glaube macht den Unterschied. Oder vielleicht sollte man besser sagen, Jesus macht den Unterschied. Aber Jesus reagiert und belohnt unseren Glauben. Euch geschehe nach eurem Glauben. Das heißt nicht, dass wir Jesus herumkommandieren können oder dürfen. Es gibt diese ganz furchtbare Irrlehre, die sagt, wenn du irgendwas im Namen Jesu, im Glauben beanspruchst, dann muss Gott dir das geben. Das ist so der Kaffeeautomat oder Colaautomat. Jesus, du wirst dann den Glauben rein und dann muss er dir das geben, was du gedrückt hast. Ist völlig falsch. Nee, er ist Gott und wir sind seine Diener. Nicht umgekehrt. Das ist eigentlich Gotteslästerung, dieses Denken. Unser Glaube ist an Jesus. Wir glauben nicht an Glauben. Wir glauben an eine Person. Und er, dieser Jesus, ist souverän. Er hat einen Willen. Er ist viel weiser als wir. Aber diesem Jesus gefällt es, wenn wir ihm vertrauen. Mir gefällt es auch, wenn meine Kinder sagen, Papa, ich glaube an dich. Vertrau dir. Und ich liebe meine Kinder, ich liebe es auch, sie zu beschenken, sie zu segnen. Ich sage oft ja, wenn sie mich um was bitten. Aber wenn sie zu mir sagen, Papa, ich glaube an dich und in deinen Namen beanspruche ich und verlange ich, dass du mir 50 Kilo Gummibärchen gibst und viele, viele Videospiele. Das ist gerade, was sie beschäftigt. Dann werde ich antworten, nein. Es wäre nicht gut für dich. Das würde dich fett und krank machen und es wäre nicht gut für deine Gehirnentwicklung. Außerdem gefällt mir dein Ton nicht. Er rührte ihre Augen an und sprach, euch geschehe nach eurem Glauben. Und ihre Augen wurden geöffnet. Und Jesus bedrohte sie und sprach, seht zu, niemand erfahre es. Sie aber gingen hinaus und machten ihn bekannt in ihrer ganzen Gegend. Warum hat Jesus zu ihnen gesagt, sagt es nicht weiter? Ich glaube, Jesus war demütig. Er wollte sich nicht selbst ins Rampenlicht stellen, er wollte den Vater verherrlichen. Er wollte auch nicht Menschen durch Wunder beeindrucken. Jesus hat keine Volksmenge gesucht, die wundergeil ist. Jesus hat Nachfolger gesucht und ein Wunder allein bringt es ja meistens nicht. Nachfolge geht viel, viel tiefer. Deswegen funktioniert es auch nicht, diese Philosophie. Ach, wenn die Leute nur genug Wunder sehen, dann würden sie alle Jesus nachfolgen. Ja, vielleicht hätte man eine große Menge, aber das heißt noch lange nicht, dass sie Jesus nachfolgen. Das heißt vielleicht einfach nur, dass sie Brot und Spiele haben wollen von ihm. Aber dazu ist er nicht gekommen. Ganz sicher hat Jesus nicht gemeint, dass sie niemanden erzählen sollen, was mit ihnen passiert ist. Ich meine, das war offensichtlich, wenn ein Blinder plötzlich wieder sehen kann. Das ließ sich schlecht verbergen. Aber er wollte offensichtlich nicht, dass sie weiter erzählen, dass er derjenige war, der sie geheilt hat. Das war ein persönliches Zeichen für sie. Seht ihr, Jesus offenbart sich immer den Glaubenden. Nicht unbedingt allen Menschen, sondern denen, die ihm glauben, zu ihm kommen. Wundergeilen hat er sich viel weniger offenbart, die nur wegen den Broten und den Fischen gekommen sind. Er offenbart sich den Glaubenden. Und natürlich sehen wir hier dieses, mir kommt das fast paradox vor, Jesus sagt diesen ehemals Blinden, sagt es nicht weiter und sie erzählen es überall weiter. Und Jesus hat zu uns ehemals geistlichen Blinden gesagt, geht in alle Welt und verkündet das Evangelium und wir kriegen auf den Mund nicht auf. Interessantes Studium wäre auch, zu studieren alle Heilungen, die Jesus getan hat und sich das anzuschauen, wie er das gemacht hat. Vielleicht auch einfach mal alle Heilungen, wie er Blinde geheilt hat. Da merken wir, er hat das ganz unterschiedlich getan. Hier rührte er die Augen an, in Matthäus 20 auch. In Markus 8 lesen wir, er spuckte ihnen in die Augen. Und hat sie geheilt, oder einen geheilt in zwei Stufen. Der hat erst mal ein bisschen was gesehen und dann hat er nochmal, und dann hat er ganz gesehen. Zu Bartimäus in Markus 10 hat er nur ein Wort gesprochen und er ist geheilt worden. Also ganz ohne Berührung, sehr unterschiedlich. Jesus dient Menschen sehr individuell. Er hat nicht einen Ansatz für alle, eine Formel, ein Schema. Ist ein gutes Wort an uns. Wir Deutsche tendieren, glaube ich, eher dazu, gell? Die Norm, das Handbuch. Wie heilt man eine Ehe? Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3, Schritt 4. Und das können wir dann allen überstülpen und das wird funktionieren. Ja, wenn man Seelsorgebücher liest, da funktioniert das immer. Wenn man es in der Praxis versucht anzuwenden, funktioniert es oft nicht. Weil es einfach nicht so ist. Es ist nicht Realität. Jeder Mensch ist einzigartig. Wenn du zwei Menschen zusammenstellst, ist es eine ganz einzigartige Kombination und Gott wirkt sehr persönlich. Wir müssen uns führen lassen von seinem Geist, was in der konkreten Person, was für mich persönlich dran ist und was die Schritte sind, die er mir zeigt, die ich gehen muss. Also kein Schema F, das wir allen irgendwie überstülpen können. Ich bin immer skeptisch und vorsichtig, wenn Leute Erfahrungen oder Praktiken propagieren, die ich nicht in der Bibel sehen kann, vor allem wenn sie nicht zum Charakter von Jesus passen. Also wenn Leute sagen, wir müssen bellen oder kotzen oder torkeln im Geist oder wie Benny Hinn Kegel spielen mit dem Heiligen Geist oder geistige Landkarten zeichnen. Es gibt so viel Schrott, so viel Quatsch. Aber auf der anderen Seite bin ich auch immer skeptisch, wenn Leute Bücher schreiben mit irgendwelchen Formeln oder Ritualen, so vorgeschriebenen Gebeten für bestimmte Situationen, Heilungsgebete oder Befreiungsgebete oder irgendwelche Proklamationen, so diese Schubladenlösungen, Schema F-Lösungen für alles. Wenn das Ding ist, dann musst du die Formel verwenden und dann hilft's. Und wenn du die Worte nicht genauso verwendest, dann, oh, dann ist es schlecht, weil dann... Nee, so wirkt Jesus nicht. Der Herr ist sehr frei in seinem Wirken. Er wirkt auch sehr persönlich mit uns, wie es unserer Persönlichkeit entspricht, auch der jeweiligen Situation angepasst. Auch was die Ausübung unserer Geistesgaben, die wir von Gott bekommen haben, betrifft. Es ist unterschiedlich. Dieselbe Gabe fühlt sich nicht bei jedem gleich an, sondern durchaus unterschiedlich. Sieht auch nicht unbedingt immer genau gleich aus. Ihr könnt ja zum Beispiel mal alle Propheten in der Bibel studieren und wie ihre prophetische Begabung da gewirkt hat. Sehen wir ganz unterschiedliches Wirken. Gott hat durch all diese Männer und Frauen gesprochen, aber es war oft ganz unterschiedlich. Also Hesekiel, bei dem war es ganz krass zum Beispiel. Da lesen wir, Gott hat ihn gebackt und versetzt und geführt und dann sieht er Dinge, die Hand des Herrn kam über mich und der Geist hob mich empor und nahm mich hinweg und dann hat er da Dinge gesehen, er hat gar nicht gewusst, war das nur eine Vision oder war er wirklich dort. Und dann haben wir Hosea, er sagt, das Wort des Herrn geschah zu mir und der Herr redete zu Hosea. Genauso wie von Mose heißt es, der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Und Petrus hatte dann so im Halbschlaf wie ein Traum, so ein Film, der vor seinen Augen abläuft, dieses Tuch, was vom Himmel herabkommt. Schlachte und isst, oh ja, ich habe noch nie was Unreines gegessen. Und dann hat er ihn zu den Heiden geschickt, das Evangelium zu predigen. Elisa hatte gerne Musik, offensichtlich, dem half Musik. Da lesen wir im 2. Könige 3, Vers 15, da sagt, holt mir einen Saitenspieler. Und es geschah, als der Saitenspieler spielte, da kam die Hand des Herrn über ihn. Bei anderen heißt es die Last des Herrn. Also Gott wirkt so ganz unterschiedlich, große Variation in der Ausübung dieser Gabe. Aber alle hat Gott benutzt, um sein Wort in konkrete Situationen zu sprechen. Lass uns noch von dem zweiten lesen, Vers 32. Als sie aber weggingen, siehe, da brachten sie einen stummen Menschen zu ihm, der besessen war. Und als der Dämon ausgetrieben war, redete der Stumme. Ein Besessener ist jemand, der unter der Kontrolle eines bösen, okkulten, geistlichen Wesens, einer geistlichen Person ist. Er hat sein Herz geöffnet, diesen Mächten, sie eingeladen. Wenn die willkürlich Menschen unter ihre Kontrolle bringen könnten, dann werden alle Menschen besessen. Also offensichtlich gibt es ein Situationen, wo Menschen sich geöffnet haben, diesen dämonischen Personen, genauso wie wir unser Herz für Jesus öffnen müssen und ihn einladen. Und hier gab es offensichtlich einen Zusammenhang zwischen der Besessenheit und der Stummheit. Scheint mir, Dämonen wollen Menschen einfach quälen, auf viele verschiedene Arten und Weisen, nicht nur geistlich, sondern auch körperlich oft. Und natürlich kann man nicht sagen, alle, die stumm sind oder jede Behinderung, das ist von okkulten Mächten bewirkt. Meistens wahrscheinlich nicht, aber manchmal ist es scheinbar so. In dem Fall zumindest können wir sagen, war es so. Und nach dem jüdischen Verständnis war dieser Typ ein absolut hoffnungsloser Fall. Stumme waren ein hoffnungsloser Fall. Denn die Rabbis haben gelehrt, um einen Dämon austreiben zu können, musst du seinen Namen kennen und ihn dann beim Namen nennen und dann kannst du ihn austreiben. Also die Juden hatten eine sehr gesetzliche Religion, die hatten für alles so ihre Formel. Und die hatten auch eben diese Austreibungsformeln und dazu hat gehört, dass sie den Namen von dem Dämon wissen. Also jüdische Exorzisten haben immer gefragt, wie ist dein Name? Und dann haben sie ihn mit dem Namen ausgetrieben. Das war halt blöd für einen Stummen. Der konnte nicht reden. Deshalb war er ein hoffnungsloser Fall im Denken der Menschen. Auf der anderen Seite hat Jesus sich aber nie an irgendwelche Formeln gebunden gefühlt und er ist der Schöpfer höchstpersönlich. Er hat alles, was existiert, in Existenz gesprochen. Alle Wesen sind ihm untertan. Alles ist ihm untertan. Philipper 2, Vers 10 hat auch der Bernd schon zitiert. Vor ihm wird jedes Knie sich beugen, der himmlischen und der irdischen und der unterirdischen und jede Zunge wird bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Und für ihn gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Vielleicht fühlst du dich ja gerade so wie ein hoffnungsloser Fall. Ich bin zu weit gegangen, ich habe zu viel verbockt, ich habe zu viel zerstört, ich bin zu krank. Nein, bei Jesus gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Komm zu Jesus mit deinem Versagen, komm zu Jesus mit deiner Sünde. Genau dafür ist er gekommen. Er liebt dich und er will dich und er macht es wieder gut. Zumindest auf ewige Perspektive gesehen. Heißt nicht, dass wir nicht mit manchen Narben herumlaufen hier in unserem Leben von dem Mist, den wir verbockt haben, wo wir uns verletzt haben. Aber im Großen und Ganzen, Jesus kommt und er macht es wieder gut. Alles wird neu. Und eines Tages kommt dieser neue Himmel und die neue Erde und haben wir einen neuen Leib, sind verherrlicht und es wird keine Träne mehr geben und wir werden alle abwischen und kein Weinen und kein Wehklagen und keine Krankheit, keine Sünde. Das ist unsere Hoffnung. Als er den Dämon ausgetrieben hatte, redete der Stumme und die Volksmengen wunderten sich und sprachen, niemals wurde so etwas in Israel gesehen. Menschen haben gestaunt, das Unmögliche in ihrem Denken ist passiert. Gott ist größer als unser Denken. Sie haben gestaunt. Ich hoffe, dass wir nie verlernen zu staunen über Jesus. Und das, was er für uns getan hat. Die Pharisäer aber sagten, er treibt die Dämonen aus durch den Obersten der Dämonen. Er treibt die Dämonen durch die Kraft Satans aus. War ein ziemlich verzweifeltes Argument. Das wäre ein ziemliches Eigentor gewesen, oder? Für den Teufel in Matthäus 12 wird Jesus sagen, jedes Reich, das mit sich selbst entzweit ist, wird verwüstet. Und jede Stadt oder jedes Haus, jede Familie, die mit sich selbst entzweit sind, werden nicht bestehen. Und wenn der Satan den Satan austreibt, so ist er mit sich selbst entzweit. Wie wird denn sein Reich bestehen? Wenn ich aber durch den Geist Gottes die Dämonen austreibe, so ist also das Reich Gottes zu euch gekommen. Die Herrschaft Gottes, Jesus ist stärker als Satan. Er ist der Schöpfer, alles andere ist Geschöpf. Also Jesus hat hier wieder ein sehr starkes Zeichen getan, das beweist, dass er der verheißene Messias ist. Das beweist, dass er der ist, der behauptet hat zu sein. Nämlich Gott, der Mensch geworden ist, der zu uns gekommen ist, um uns zu retten. Aus unserer Entfremdung von Gott durch unsere Schuld. Und es ist traurig eigentlich, dieses Herz der Pharisäer zu sehen hier, diese harten Herzen, die sie hatten. Wir sahen alle diese Zeichen und eigentlich gab es nur eine vernünftige Schlussfolgerung, wer Jesus ist, aber sie wollten nicht glauben. Warum? Weil der Preis war ihnen zu hoch. da hätten sie ihre Position verloren und ihre Selbstgerechtigkeit und hätten selbst von ihrem Thron steigen müssen. Und leider gibt es viele, die sich deswegen abhalten lassen, sich zu Jesus zu bekehren. Ich hoffe, dass das nicht dein Herz ist, sondern dass du das Herz hast dieser Blinden, die offen waren für Jesus. Er ist ein wunderbarer Heiland und er wird dich heil machen, wenn du ihn auf den Thron deines Herzens lässt. Jesus ist der, der er behauptet hat zu sein. Er ist der allmächtige Gott, er ist unser Retter und er liebt dich und er ist da für dich. Also wenn du irgendwas hast, was Unheil ist bei dir, wo du noch behindert bist, und das sind wir alle mehr oder weniger, dann bringst du Jesus. Vertraue ihm an. Komm im Glauben zu ihm. Und Jesus gefällt es. Er hat zu diesen Blinden gesagt, oder zu den Blinden gesagt, euch geschehe nach eurem Glauben. Also lasst uns die Gelegenheit nicht verpassen. Er ist da. Komm zu ihm oder sprich nachher noch einen Bruder, eine Schwester an, kommt gemeinsam vor ihn. Leg ihm deine Last hin. Vielleicht die Beziehung, die noch nicht heil ist. Vielleicht eine Krankheit. Vielleicht eine Sünde, mit der du allein nicht fertig wirst. Bring sie ihm hin. Er ist da. Er ist mächtig. Er ist gut. Amen. Lass uns beten. Lieber Herr, wir sind so dankbar, dass du so bist, wie du bist. Du bist der Allerbeste. Du bist so liebevoll, so barmherzig, so geduldig, so willig, so freigebig. Wir können uns keinen besseren Herrn wünschen. Und deswegen lieben wir dich, Herr. Und ich möchte darum bitten, dass du einfach unsere Herzen nah an dir hältst, dass wir Tunnelblick haben in unserem Leben, auch in unserem Gemeindeleben auf dich, Jesus. Und ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, dass wir dir jetzt alles bringen dürfen, was uns belastet. Du hast gesagt, deine Last ist leicht und dein Joch ist sanft und wir mit dir durchs Leben gehen. So wollen wir dich ganz neu einladen. Komm in unsere Herzen, in unser Leben. Wirke du, heile uns, Vater. Benutze uns zu deiner Ehre. Darum bitten wir in Jesu Namen. Amen.
Amen.